Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit, um bei dieser Begrüßung zu bleiben, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum politischen Aschermittwoch der FDP Baden-Württemberg. Und wenn wir am heutigen Tag zusammenkommen, glaube ich, gibt es einige Punkte, die man besprechen muss. Aber ich will als allererstes mal eins sagen. Wir haben eine Leistungsbilanz auf Bundesebene vorgelegt. Und das will ich an einem Tage wie heute auch mal deutlich machen und auch mal sagen, die sich wirklich sehen lassen kann. Uli Rühlke hat vorhin einige Daten kurz aufgegriffen. Wir haben den höchsten jemals erreichten Beschäftigungsstand in Deutschland. Das ist nicht zuallererst ein Erfolg der Koalition, sondern es ist zuallererst ein Erfolg der Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, vor allen Dingen der vielen mittelständischen Unternehmen, die in schwierigen Zeiten auch Anpassungsprozesse vorgenommen haben. Es ist ein Erfolg tüchtiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber es ist eben auch ein Erfolg vernünftiger Rahmenbedingungen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, finde ich, man könnte auch mal etwas selbstbewusster auftreten. Andere aus anderen Parteien, SPD, Grünen, hätten die eine solche Bilanz vorzuweisen gehabt, die täten es. Und ich finde, es ist richtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit guten Rahmenbedingungen zu einer solchen Entwicklung in Deutschland beigetragen haben. Und dazu gehört auch eins, nicht, dass zwischenzeitlich die Konjunktur hier auch wieder binnengetragen ist in Deutschland, seit dem letzten Jahr. Davor war sie maßgeblich exportgetragen. Aber auch gegen Exporte haben wir Liberale nichts. Wenn unsere Unternehmen erfolgreich sind, wenn sie Produkte exportieren, dann haben wir Arbeitsplätze, dann haben wir Wohlstand hier in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Und es gerade für uns Baden-Württemberger ist dieses Thema Export von besonderer Bedeutung. Wenn dann im Deutschen Bundestag Herr Trittin, der möchte gern Finanzminister, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber er hat ja erklärt, wenn es demnächst eine rot-grüne Koalition gäbe, wolle er Finanzminister werden. Also der möchte gern Finanzminister Trittin hat im Deutschen Bundestag in einer Rede allen Ernstes erklärt, wir müssten alles dafür tun, die Exportüberschüsse Deutschlands zu reduzieren, sodass der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr so groß ist wie bisher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin der Meinung, es wird andersrum ein Schuh daraus. Die anderen Europäer müssen sich genauso anstrengen und nicht wir Deutschen müssen nachlassen in den Anstrengungen. Und wir haben ein weiteres wesentliches Verdienst. Wir haben nämlich die neue Verschuldung konsequent abgebaut und drastisch abgebaut. Auch das ist etwas, was wir immer wieder mal öffentlich deutlich machen müssen. Da geht jetzt eine grün-rote Landesregierung hier in Baden-Württemberg hausieren mit der Bemerkung, man habe jetzt einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Uli Rühlke hat schon angesprochen. Aber wenn ich mir anschaue, unter welchen Bedingungen wir vor 2 Jahren von einer schwarz-roten Regierung den Haushalt übernommen haben und damals einer Planung von Herrn Steinbrück für 2010 von einer Neuverschuldung, mit der er seinerzeit kalkuliert hat, von 86 Milliarden Euro. Und wenn man dann im ersten Jahr einen Soll von 80 Milliarden sich vornimmt, aber die Hälfte schafft, nämlich gerade mal 44 Milliarden, in 2011 ein Soll von 48 Milliarden Neuverschuldung sich vornimmt, aber dann 17 Milliarden erreicht, weil wir nicht nur profitiert haben von höheren Steuereinnahmen, sondern weil wir auch massive Anstrengungen unternommen haben, im Haushalt umzustrukturieren und dauerhaft einzusparen. Und diese dauerhafte Einsparung, das ist das, was wir auch für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes brauchen. Und wir haben jetzt für 2012 eine Planung mit knapp 20 Milliarden Euro Neuverschuldung. Und wir wollen natürlich so schnell wie möglich als FDP in die Richtung einer Netto-Null-Neuverschuldung kommen. Das ist unser Ziel im Bund auf Bundesebene. Und bei dieser Haushaltskonsolidierung, da haben wir Liberalen maßgeblich dran mitgearbeitet. Und auch das sollte man immer wieder mal öffentlich deutlich machen. Und wir haben darüber hinaus ja auch uns um andere Bereiche gekümmert, wie zum Beispiel um die Finanzmärkte. Weil jetzt immer wieder von Rot-Grün gesagt wird, wir hätten da keine Anstrengungen unternommen. Es sei alles immer noch wie davor. Entschuldigung, wer hat denn zu dieser Krise auf den Finanzmärkten beigetragen? Wer waren denn diejenigen, die die ganzen Hedgefonds zugelassen haben? Das alles unter Rot-Grün in Deutschland passiert. Die Zulassung dieser Instrumente ist alles unter Rot-Grün gewesen. Und das, was wir gemacht haben, jetzt an Einschränkungen, das ist das, was wir unter Schwarz-Gelb geleistet haben in dieser Legislaturperiode. Wir haben Regelungen geschaffen für eine Bankeninsolvenz, für mehr Rechte der Bankenaufsicht. Wir haben darüber hinaus am Finanzmarkt dafür gesorgt, dass es zu besserer Überwachung kommt, dass es zu Verbot einiger Instrumente kommt. Und ich will jetzt einen einzigen Punkt aufgreifen noch, der hier für Baden-Württemberg von besonderer Bedeutung ist. Wir haben uns es erstmalig seit vielen, vielen Jahren geschafft, ein Steuerabkommen mit der Schweiz zu verhandeln, weil wir gesagt haben, wir sind der Meinung, diejenigen, die steuerpflichtig sind, die sollen gefälligst ihre Steuern dann auch bezahlen. Und es gibt Steuerflucht, denn es gibt vor allen Dingen auch Steuerflucht in die Schweiz. Und Sie kennen die Schweizer. Die Schweizer sind nicht bereit, irgendwelche Daten normalerweise preiszugeben. Aber es ist dieser Regierung, es ist dem Finanzminister in Berlin gelungen, ein Abkommen mit der Schweiz zu verhandeln, ein Steuerabkommen, das vorsieht, eine rückwirkende Pauschalbesteuerung für alle illegal in die Schweiz verbrachten Vermögen aus Deutschland, das damit also eben Steuerflucht erschwert und zukünftig unattraktiv macht. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, finde ich, ist ein Erfolg, weil es deutlich macht, dass derjenige, der hier in Deutschland Steuern zu bezahlen hat, die dann auch bezahlen soll und dass wir Steuerflucht als Liberale nicht akzeptieren und auch nicht dulden. Und jetzt im Augenblick kann dieses Abkommen nicht in Kraft treten. Es kann deshalb nicht in Kraft treten, weil unter anderem die grün-rote Landesregierung in Stuttgart im Bundesrat dieses Abkommen blockiert nach dem Motto, das sei ihr zu wenig Besteuerung. Da muss ich Ihnen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer bei Rot-Grün und anschließend bei Rot-Schwarz über 11 Jahre hinweg den Finanzminister gestellt hat, nichts zu Wege gebracht hat in einem Finanzabkommen mit der Schweiz und sich jetzt hinstellt und sagt, das ist uns zu wenig, da lassen wir die Steuerhinterzieher lieber laufen, der zeigt ganz deutlich, wes Geisteskind er ist. Wir Liberale wollen, dass dieses Abkommen in Kraft tritt und wir fordern die Landesregierung in Baden-Württemberg auf, gebt die Blockade im Bundesrat auf und sorgt dafür, dass diese Maßnahme tatsächlich auch in Kraft treten kann. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von weiteren Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren in Berlin bewältigen mussten. Und das ist auch gerade vorhin schon angesprochen worden zu Beginn von Uli Rühlke. Das ist das Thema Euro, Stabilisierung des Euro. Und das ist natürlich auch das Thema Griechenland, das jetzt wieder in aller Munde ist. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, wir Liberale haben von Anfang an deutlich gemacht, dass wir wissen, welche Bedeutung der Euro für die Wirtschaft dieses Landes hat. Und welche Bedeutung es auch hatte in der Überwindung der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise. Und wir haben deutlich gemacht, wir sind bereit, durchaus auch zu helfen. Aber es kann nicht so sein, dass am Ende Deutschland und andere Länder alles bezahlen, sondern es müssen alle Länder in Europa gleichermaßen Anstrengungen unternehmen, um vor allen Dingen ihre Haushalte zu konsolidieren, weil das Thema Haushaltskonsolidierung das zentrale Thema ist, wenn es um Euro-Stabilisierung geht, weil wir im Grunde, im Kern in Europa eine Verschuldungskrise haben. Und weil das so ist, haben wir alles dran gesetzt, dass Vereinbarungen getroffen werden, die so sind, dass wir klare Vorgaben machen, dass wir sagen, es geht in Richtung Stabilitätsunion und nicht in Richtung Haftungsunion. Und das ist ein Erfolg der Liberalen. Wenn wir heute die Diskussion sehen um Griechenland, dann kann ich Ihnen nur sagen, die Griechen hätten längst ihr Geld gekriegt, wäre Rot-Grün in Berlin an der Regierung, weil die uns im Bundestag permanent nach dem Motto kritisieren, ihr habt nicht schnell genug, viel genug Geld nach andere, in andere europäische Länder fortgetragen. Und das, meine Damen und Herren, machen wir Liberale nicht mit, sondern wir sagen, wir wollen, dass dann die Bedingungen auch erfüllt werden, dass ganz klar saniert wird in Griechenland. Wir verlassen uns nicht mehr darauf, dass uns irgendwas erzählt wird, sondern wir wollen die Zusage aller Parteiführungen haben. Wir wollen Beschlüsse im griechischen Parlament. Und bevor diese Bedingungen nicht erfüllt sind, so lange gibt es auch die weitere Tranche nicht. Wenn wir Liberale nicht in der Bundesregierung wären, wäre diese Bastion längst gefallen. Und auch dafür braucht man Liberale. Und meine Damen und Herren, dasselbe gilt natürlich für das Thema Euro-Stabilisierung. Ich will das am heutigen Tage auch noch mal ganz deutlich sagen. Wer hat uns denn in diese Situation gebracht? Es wird ja in letzter Zeit immer wieder gefragt, als man den Euro konstruiert hat. Habt ihr da das alles falsch gemacht? Habt ihr da nicht richtig drüber nachgedacht? Doch, meine Damen und Herren, da gab es sogar jemanden Prominenten hier aus diesem Landesverband der FDP, der seinerzeit Verantwortung getragen hat, Helmut Hausmann. Der ist seinerzeit hier überall als Eurofighter bezeichnet worden, weil er gesagt hat, jawohl, wir wollen den Euro, wir wollen, dass der Euro aber so hart wird, wie die Mark war, und deswegen wollen wir klare Stabilitätskriterien. Und die sind dann auf europäischer Ebene auch eingeführt worden. Und es gab dann wiederum eine rot-grüne deutsche Regierung, die seinerzeit auf europäischer Ebene dafür gesorgt hat, dass diese Stabilitätskriterien aufgeweicht wurden, dass sie gebrochen wurden. Und das war Schröder und das war Trittin unter Rot-Grün. Und sie haben dafür gesorgt, dass wir überhaupt erst das Fass aufgemacht haben, den Damm gebrochen haben, dass am Ende sozusagen diese Schuldenkrise in Europa so entstehen konnte, wie sie entstanden ist. Und wir sind heute dabei, genau diese Kriterien, die damals gebrochen wurden, wieder einzuführen und deutlich zu machen, jedes Land der Eurozone hat die Verantwortung für seinen Haushalt und hat es so zu gestalten, dass er eben seine Schulden eindämmt. Und genau das, was wir jetzt auch hier in Deutschland auf Bundesebene machen und was wir früher auf Landesebene gemacht haben, das erwarten wir von allen europäischen Partnern. Und wir werden jedenfalls als FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht zustimmen, was in eine Schuldenunion geht, in Richtung Haftungsunion. Wir sind bereit, Unterstützung zu geben, aber wir wollen ganz klar die Verantwortlichkeit bei denen belassen, die die Verantwortung für ihre Haushalte dann auch haben. Und deshalb... Und deshalb wird es mit uns auch keine Eurobonds geben. Uli Rülke hat es vorhin schon gesagt, gäbe es nicht die FDP im Deutschen Bundestag, in der Bundesregierung, dann hätten wir längst Eurobonds. Aber was das Schlimmere ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen sich mal genau anschauen, die Positionen der anderen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Und da ist ganz interessant, dass die Grünen einen Beschluss gefasst haben auf ihrem letzten Parteitag. Da habe ich gedacht, mir zieht es die Socken aus. Ich meine, ich war ja schon gewöhnt, dass man uns den Vorwurf macht, ihr gebt nicht genug Geld an arme, notleidende Länder in Europa. Das waren wir schon gewohnt. Aber die Grünen sind so begeistert von den Eurobonds, dass sie auf ihrem Parteitag gleich noch beschlossen haben, sie wollen Deutschlandbonds. Das heißt also, sie wollen genau das auch zwischen allen Bundesländern einen gemeinsamen Zinssatz. Wie Uli Rülke das sagte, das ist Zinssozialismus, was da gefordert wird. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich sagen, wir können das in Grünen doch so nicht durchgehen lassen. Da stellt sich der Herr Trittin hin und erklärt, das sei ein Ausweis der wirtschaftlichen Kompetenz der Grünen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das der Ausweis der wirtschaftlichen Kompetenz der Grünen ist, dann ist Bauer sucht Frau ein Ausdruck der Kulturnation Deutschlands. Und deswegen müssen wir immer wieder deutlich machen, dass in dieser schwierigen Zeit es gut ist und richtig ist, dass es Liberale an der Regierung gibt und dass wir sehr konsequent auch die Wirtschaftspolitik umorientiert haben in Richtung Mittelstand. Und es wird uns immer wieder vorgeworfen, von unserem Programm hätten wir nichts durchgesetzt. Das ist ja auch nicht richtig. Auch in der Steuerpolitik, meine Damen und Herren, und man darf das Wort ruhig noch in den Mund nehmen, auch wenn wir heute wissen, dass die Haushaltskonsolidierung absolute Priorität hat, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber man darf doch wohl noch sagen, dass wir diejenigen waren, die, als wir in die Regierung kamen, zunächst einmal die Tradition beendet haben, dass jede davorgehende, jede vorherige Regierung zunächst einmal die Steuern erhöht hatte. Wir haben das nicht getan. Wir sind gestartet seinerzeit mit einer Steuersenkung, vor allen Dingen mit mehr Netto für die Familien durch höheres Kindergeld und höhere Freibeträge. Wir haben das Thema Erbschaftssteuer uns angenommen, weil das vor allen Dingen für mittelständische Familienbetriebe hier in Baden-Württemberg von zentraler Bedeutung ist, dass nicht durch die Erbschaftssteuer der ganze Betrieb flöten geht und damit die Arbeitsplätze verloren gehen. Wir haben uns dem Thema Unternehmenssteuer angenommen und hatten die gröbsten Klötze der Vorgängerregierung zurückgedreht. Wir haben eine Steuervereinfachung, eine kleine leider nur, wir hätten gerne eine größere gehabt, gebe ich zu, aber eine kleine immerhin auf den Weg gebracht, mit höheren Werbungskosten und steuerlicher Anerkennung der Kinderbetreuungskosten. Und zu Beginn des Jahres 2012 hatten wir erneut höhere Nettoeinkommen hier in Deutschland, insbesondere im unteren und mittleren Einkommensbereich durch die Erhöhung der Arbeitnehmerpauschbeiträge, aber auch der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und der Senkung der Rentenversicherungsbeiträge. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind alles Leistungen, an der diese Bundesregierung, an der die FDP beteiligt war. Und ich will jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, in der Tat, wir haben nicht alles erreicht, was wir erreichen wollten. Aber es ist auch nicht so, dass wir nichts erreicht haben, sondern wir haben einiges auf den Weg gebracht, was den Menschen in diesem Land geholfen hat und was dazu beigetragen hat, die wirtschaftliche Erholung in diesem Land zu stabilisieren und vorwärts zu bringen. Und das ist das, was wir brauchen. Vernünftige Rahmenbedingungen, dass wir zukunftsfähig sind hier in Deutschland und dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Wohlstand in diesem Land dann auch gehalten werden kann. Und ich will zu den Entscheidungen am letzten Wochenende auch einige wenige Bemerkungen machen. Der Kollege Rülke hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir eine Entscheidung über einen Kandidaten, zunächst mal einen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt getroffen haben. Und ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung, weil das Hauptkriterium, das wir hatten, als wir die Gespräche geführt haben, war eins: dass wir jetzt eine Persönlichkeit brauchen, die in der Lage ist, dem Amt des Bundespräsidenten verloren gegangenes Vertrauen und Respekt zurückzugewinnen. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit Joachim Gauck einen Kandidaten gefunden haben, der genau das auch schaffen kann. Und wenn dann... die CDU erklärt, Herr Bosbach, man sieht sich immer zweimal im Leben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss man den Freunden und Freundinnen der Union mal sagen, das war das zweite Mal. Und wenn ich jetzt auf der Herfahrt hierher im Radio höre, dass mein verehrter Kollege, Landesvorsitzender der CDU, Herr Strobel, erklärt hat, die FDP hätte das Vertrauen gebrochen und es damit begründet, man habe zunächst mal der Presse gesagt, man sei für Gauck und erst danach der CDU, dann möchte ich Ihnen einfach mal sagen, wie der Ablauf war. Erstens mal, die CDU wusste schon seit der letzten Bundespräsidentenwahl, dass die FDP der Meinung ist, dass Herr Gauck ein respektabler Kandidat ist. Und darüber haben wir sie ja auch nie im Unklaren gelassen, zu keinem Zeitpunkt. Und wenn wir dann eine Telefonschaltkonferenz haben mit einem Präsidium und einigen weiteren Teilnehmern und die Union das Gleiche, die Union nur länger braucht als wir, dann kann man halt nicht verhindern, dass vielleicht das eine oder andere nach draußen durchsickert, bevor man das direkt sagen kann. Kann ich nur sagen, wie oft uns das in den letzten 2 Jahren bei der Union passiert ist, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Deswegen das als Vertrauensbruch zu werten, ist etwas, was ich aber auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe den Eindruck, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Herr Strobel den Machtverlust der CDU hier in Baden-Württemberg immer noch nicht verkraftet hat. Er leidet ganz offensichtlich unter Bedeutungslosigkeit, weil anders ist das nicht zu erklären, dass er uns jetzt droht. Beim nächsten Mal würde das zum Bruch der Koalition führen. Vielleicht sollte man ihn aufmerksam machen, wir haben keine mehr hier in Baden-Württemberg. Und da in Berlin hat er nichts zu sagen, da entscheiden das andere, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt möchte ich kurz etwas zitieren zu Herrn Gauck. Joachim Gauck als neuer Bundespräsident, übrigens bemerkenswerte Formulierung, im Moment ist der Mann Kandidat. Und ich halte immer viel davon, dass wir erstmal Wahlen abwarten. Schließlich haben die Landtage noch nicht mal ihre Wahlmänner und Wahlfrauen bestellt. Aber gut, er hat ja Gott sei Dank eine gute Chance. Aber, also nochmal, Joachim Gauck als neuer Bundespräsident ist eine sehr gute Entscheidung. Er ist eine ganz große Persönlichkeit, die mit ihrer Lebenserfahrung, ihrem Erfahrungsschatz, ihrer Integrität das Amt des Bundespräsidenten hervorragend ausfüllen kann. Ich glaube, Joachim Gauck wird ein mitunter auch unbequemer Bundespräsident sein. Ein Mahner, eine Autorität. Er wird aber auch für unsere parlamentarische Demokratie einstehen, schwierige Entscheidungen und Prozesse vermitteln können. Das tut unserem Land gut. Zitat Ende. Ich könnte noch mal so weitermachen über weitere zwei Absätze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die Pressemitteilung zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten Gauck, meines verehrten Kollegen Thomas Strobel von der CDU. Da kann ich nur sagen, wer solche euphorischen Pressemitteilungen verteilt im Land Baden-Württemberg als Landesvorsitzender der CDU und so für Herrn Gauck wirbt, also offensichtlich voll überzeugt ist von dieser Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, der sollte sich bei der FDP öffentlich bedanken, dass wir den Durchbruch geschafft haben und nicht auch noch so ein Zeug erzählen und die beleidigte Leberwurst spielen. Und deshalb bin ich froh, dass die Entscheidung so gefallen ist. Es ist nämlich auch deshalb eine gute Entscheidung, weil es sich um eine Persönlichkeit handelt, für die Freiheit und Verantwortung, und das gehört für Liberale untrennbar zusammen, fest im Zentrum des eigenen Koordinatensystems steht. Und das wird uns gut tun, das wird Deutschland gut tun. Und ich will an dieser Stelle sagen, deshalb ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir Liberale auf Bundesebene auch weiterhin in aller Deutlichkeit für Bürgerrechte einstehen. Wer, wenn nicht Joachim Gauck, würde uns dazu mahnen? Wir haben immer deutlich gemacht als Liberale, wir wollen eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. So viel Sicherheit wie nötig und so viel Freiheit wie möglich. Und an dieser Balance halten wir fest. Und auch hier haben wir ja noch eine offene Diskussion mit der Union über die Frage der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, die jetzt schon eine ganze Weile dauert. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass diese Diskussion so lange dauert, meine Damen und Herren. Wir haben unter Rot-Grün seinerzeit unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung den Einstieg gehabt in die Vorratsdatenspeicherung. Das war 2002, das sogenannte Chile-1-Paket. Es ist unter einer Koalition von Schwarz und Rot 2008 ausgeweitet worden auf 6 Monate für alle Telefon- und Internetverbindungsdaten. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland, wem sage ich das, wenn ich hier in Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass eine solche Regelung mit der deutschen Verfassung nicht vereinbar ist und nicht akzeptabel ist. Und deswegen gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir Liberale der Meinung sind, jawohl, es müssen Lösungen gefunden werden, da wo wir für die Ermittlungsverfahren dann eben auch bestimmte Verfahren brauchen, müssen Lösungen gefunden werden, aber eben anlassbezogen und nicht anlassunabhängig, nicht ereignisunabhängig, sondern anlassbezogen. Wir haben dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren vorgeschlagen. Die Union geht seit Monaten darauf nicht ein. Und ich sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir tatsächlich, so wie die Union es behauptet, im Augenblick ein dramatisches Defizit haben, ein Sicherheitsdefizit, eine Sicherheitslücke an dieser Stelle, dann fordere ich die Union von dieser Stelle hier und heute auf, dass sie sofort, augenblicklich mit uns im Deutschen Bundestag dieses Quick-Freeze-Verfahren beschließt, sodass wenigstens das, was nach unserer Verfassung geht, auch gemacht ist und nicht darauf pocht, dass wir etwas machen sollen, das mit unserer Verfassung vom Verfassungsgericht festgestellt nicht vereinbar ist. Meine Damen und Herren, für uns Liberale sind Bürgerrechte immer noch zentrale Rechte. Sie sind in der Vergangenheit unter Inkaufnahme auch persönlicher Repressalien von früher erkämpft worden. Und wir sollten uns immer bewusst sein, dass wir diese Bürgerrechte nicht ohne Not beschneiden und nicht ohne Not aufgeben dürfen. Das ist nicht nur eine Frage für eine liberale Partei, sondern eine Frage für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die ein Recht darauf haben, dass sie zunächst einmal nicht alle als kriminell eingestuft werden, sondern dass man ihnen erstmal zubilligt, dass jeder rechtschaffen durchs Leben gehen will, und die anderen, die das nicht tun, die werden dann auch mit der entsprechenden Strafe belegt, und die werden wir auch weiterfinden. Und genau dafür treten wir ein, aber nur in dem Maße, wie es wirklich notwendig ist und nicht darüber hinaus. Das ist unsere Philosophie. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine Landesregierung, die uns in den nächsten Jahren noch viel Aufgaben geben wird. Die Bildungspolitik ist schon angesprochen worden. Und ich möchte schon sagen, dass wir das als Landesverband der FDP auch zu einem der Schwerpunktthemen machen wollen. Die Bildungspolitik ist ein ganz zentrales Thema. Und zwar deshalb, weil es um Zukunftschancen für die junge Generation geht. Und wenn wir uns mal ein bisschen vor Augen führen, was hat eigentlich diese Landesregierung bisher beschlossen? Sie hat die Grundschulempfehlung abgeschafft, was ich für verheerend halte, weil man damit mit Sicherheit den Kindern keinen Gefallen tut. Die einen Eltern trauen es den Kindern nicht zu, die anderen sind der Meinung, die müssen es auf jeden Fall schaffen aufs Gymnasium. Das ist mit Sicherheit nicht die beste aller denkbaren Lösungen, die da gewählt ist. Im Gegenteil, es schadet den Kindern aus meiner Sicht. Wir haben die Rückabwicklung der Bildungshäuser. Wir haben die Senkung des Klassenteilers aufgehoben. Also wir haben damals beschlossen, wir wollen den Klassenteiler senken, sodass die Klassen kleiner werden und damit eben auch eine bessere Betreuungsrelation da ist und damit auch eine bessere individuelle Förderung in der Klasse stattfinden kann. Damit hatten wir angefangen in der letzten Legislaturperiode. Jetzt hat zwischenzeitlich diese Kultusministerin erklärt, gerade eben, dass sie diesen Klassenteiler nicht weiter senken will, sondern dass sie der Meinung ist, dass der so bleiben soll. Eine krasse Fehlentscheidung dieser Landesregierung. Man hat Modellversuche zu G9 eingerichtet, meine sehr verehrten Damen und Herren, Modellversuche. Was für ein Schwachsinn. Wie viele Jahrzehnte haben wir hier G9 gehabt? Wir wissen doch ganz genau, wie G9 funktioniert. Da brauchen wir doch keine Modellversuche. Und diese Politik, die dort betrieben wird, geht auch klar gegen die Wirtschaftsgymnasien, die zukünftig weniger Geld bekommen sollen. Und natürlich werden die Einheitsschulen bevorzugt. Das heißt, diejenigen, die das beantragen, kriegen mehr Geld als diejenigen, die das nicht beantragen. Ist ja klar, wenn ich vor Ort zuständig wäre, wenn ich irgendwo Bürgermeister wäre, ich habe Verständnis für jeden, der sagt, wenn ich dann mehr Geld kriege, dann mache ich es halt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Politik, die wir so nicht akzeptieren dürfen, gegen die wir Sturm laufen müssen und werden in Baden-Württemberg. Mit dieser Politik, jeder kann alles, wenn nur das Niveau genügend sinkt, versündigt sich Rot-Grün an den Zukunftschancen der jungen Generation. Und ich kann auch nicht nachvollziehen die Position der Landesregierung zum Thema Hochschule. Erste Maßnahme war, die Studiengebühren abzuschaffen. Jetzt haben sie festgestellt, dass das ja finanziell dann ausgeglichen werden muss. Das haben wir vorher gesagt. Und jetzt kommt diese glorreiche Landesregierung auf die Idee, wenn wir also das Geld selber nicht mehr haben, dann fordern wir es jetzt bei der Bundesregierung ein. Dezember, das ist die Forderung gewesen der Landesregierung, das fehlende Geld müsse jetzt vom Bund sozusagen zusätzlich an die Hochschulen gegeben werden, weil wir hätten ja jetzt einen doppelten Abitursjahrgang. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen wir seit einigen Jahren. Und deshalb sagen wir Liberale klipp und klar, wir wollen eine Bildungspolitik, die jedem Kind die Chance eröffnet auf sozialen Aufstieg. Bildungspolitik ist die soziale Frage unserer Zeit. Und deshalb erwarten wir, dass diese Landesregierung die Politik, die sie jetzt betreibt, ändert, weil mit der Politik, die sie gerade im Augenblick betreibt, auch mit der Tatsache, dass nichts zusätzlich für die frühkindliche Bildung getan wird, mit der Tatsache, dass die Bildungshäuser rückabgewickelt wurden, mit der Tatsache, dass die Wirtschaftsschulen schlechter gestellt werden, sind genau die Schulen, über die wir in der Vergangenheit vor allen Dingen Migrantenkinder und Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen zu einer Hochschulzugangsberechtigung, also zu einem Abitur gebracht haben. Genau diese Bereiche, genau da, wo wir soziale Gerechtigkeit durch eine möglichst große Differenzierung des Bildungswesens geschafft haben, genau da beschneidet jetzt Grün-Rot hier in Baden-Württemberg. Und wir Liberale wollen, dass soziale Gerechtigkeit mit einer Leitlinie in der Bildungspolitik ist. Und dafür sind wir eingetreten in der Vergangenheit, schon unter Dahrendorf. Und es wird auch zukünftig eines unserer zentralen Themen, gerade hier in Baden-Württemberg, sein. Das gilt auch für die anderen Bereiche. Kollege Rülke hat ja die Verkehrspolitik schon angesprochen. Das will ich nicht nochmal alles jetzt im Detail wiederholen. Wir haben hier einiges in nächster Zeit, was wir gut beobachten müssen, weil wir nämlich eine Politik gegen den ländlichen Raum gerade erfahren, der Wirtschaftschancen kaputt macht, der die Betriebe aus dem ländlichen Raum wegdrängt, wenn die so weitermachen wie jetzt, mit ihrer Politik nach Möglichkeit, keine neuen Straßen zu bauen und auch ansonsten den Ausbau stellenweise in Frage stellen von bestehenden Straßen. Das ist katastrophal für ein Wirtschaftsland wie Baden-Württemberg. Und deswegen sind das Punkte, auf die wir achten werden. Stuttgart 21, brauche ich nichts groß zu sagen. Ich will nur zum Thema Baden 21 deutlich machen, dass aus Sicht der FDP die sogenannte Bürgertrasse, die favorisierte Trasse ist. Und dass wir alles dafür tun werden, auch auf Bundesebene, dass wir das bekommen und dass wir die zusätzlichen Kosten auch im Haushalt verankert bekommen. Dafür kämpfen wir als Abgeordnete der FDP. Und wir haben dazu heute im Übrigen auch noch ein Gespräch in Bad Krozingen zu diesem Thema. Und wir wollen vor allen Dingen auch, dass das Thema Lärmbelastung, Lärmemissionen angegangen wird. Deswegen haben wir dafür gekämpft, dass der Schienenlärmbonus gestrichen wird bzw. reduziert wird. Auch das ist ein Punkt, über den wir uns im Augenblick noch auseinandersetzen. Wir wollen als FDP, dass das endlich passiert und die nötigen Mittel im Haushalt auch zur Verfügung gestellt werden. Und wir erwarten ganz selbstverständlich, wenn wir das von Bundesebene tun, dass dann die Landesregierung tatsächlich auch 50% der Mehrkosten, die dadurch entstehen, trägt, so wie es die alte Landesregierung noch zugesagt hat. Und da wackelt die jetzige Landesregierung immer wieder. Jetzt hat sie mal wieder gesagt, sie wird es vielleicht doch machen. Wir sind der Meinung, dass hier ganz klar Flagge gezeigt werden muss. Es ist eben nicht nur Stuttgart 21, sondern auch Baden 21, die Rheintalbahn, ein ganz zentrales Verkehrsprojekt für Baden-Württemberg. In Stuttgart beschäftigen wir uns jetzt hauptsächlich mit dem Thema Platanen. Meine Damen und Herren, vor einigen Jahren, kann ich mich noch entsinnen, gab es eine Diskussion, da war ich noch im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages, dass Platanen kein einheimisches Gehölz sind. Heute machen wir einen Riesentrara, dass da Platanen wegkommen. Ich bin überzeugt davon, dass Umwelt- und Naturschutz wichtig ist, dass es auch für die Zukunftsfähigkeit eines Landes wichtig ist. Und ich habe mich nicht ohne Grund über viele, viele Jahre und Jahrzehnte selber auch in der Umweltpolitik engagiert. Ich war 15 Jahre lang Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Aber das, was da im Augenblick abläuft, dass alte Bäume umgepflanzt werden, von denen man davon ausgehen kann, dass sie anschließend kaputt gehen, weil jeder Gärtner ihnen sagen kann, dass es dieser Baum definitiv nicht mehr verträgt. Das ist einfach an Hirnrissigkeit nicht mehr zu überbieten. Jetzt haben wir auch noch eine Diskussion über die Frage, was macht man mit dem Holz der Bäume, die tatsächlich gefällt werden müssen? Das ist natürlich eine entscheidende Frage der baden-württembergischen Landespolitik. Ich hätte Ihnen auch noch ein Angebot. Ich schlage vor, wir schnitzen kleine Heiligenfigürchen von dem heiligen Winfried von der späten Einsicht. Was uns auf Bundesebene zentral beschäftigt, ist sicherlich auch eines der zentralen Themen hier im Land Baden-Württemberg, die Haushaltspolitik. Uli Wulke hat es angesprochen, das zweite zentrale Thema, Haushalt, Länderfinanzausgleich, Wirtschaft, dieser ganze Komplex, ein ganz zentrales Thema für Baden-Württemberg. Und es ist jetzt ja gerade ein Haushalt verabschiedet worden von Grün-Rot, bei dem Sie jetzt gesagt haben, Sie hätten einen ausgeglichenen Haushalt. Ich meine, bei den Steuermehreinnahmen von 2,3 Milliarden Euro, die im letzten Jahr hatten, muss man schon sagen, das ist auch keine Kunst gewesen. Die haben auch reichlich lang damit gewartet. Also es war wie ein Sechser im Lotto. Und auf den Sechser im Lotto haben sie dann noch die Zusatzzahl gebraucht in Form einer Grunderwerbsteuererhöhung, weil ihnen das noch nicht gereicht hat. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass wir auch hier immer wieder den Finger in die Wunde legen. Weil das, was im Augenblick passiert, ist nicht Einsparungen im Landeshaushalt, sondern ist Mehrausgaben, sind Steuererhöhungen, ist Misswirtschaft. Und das können wir als Liberale nicht akzeptieren und wir werden es auch nicht dulden, weil wir sonst im Verschuldungssumpf landen. Und wenn ich mir dann anschaue, diesen Finanzminister Nils Schmidt, meine Damen und Herren, wäre der Wüstenbeauftragter in Saudi-Arabien, dann würde er sich wahrscheinlich dafür loben lassen, dass der Sand nicht ausgeht. Genau nach diesem Motto macht er Haushaltspolitik hier in Baden-Württemberg. Deshalb werden wir auch hier ein Auge drauf haben. Uli Wulke hat gerade schon angesprochen das Thema Stellenausweitung, der Umgang mit den Regierungspräsidien, der aus meiner Sicht überhaupt keine Begründung hat. Und natürlich der Länderfinanzausgleich, meine Damen und Herren. Ich will zu den Daten nicht mehr viel sagen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt lang genug verhandelt haben. Es ist ja überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft von anderen Bundesländern da. Wir haben 4 Geberländer, der Rest sind Nehmerländer. Und die sagen uns klipp und klar, der Herr Beck, der Wortführer der SPD, sagt klipp und klar, da gibt es nichts zu verhandeln. Originalzitat. Ich meine, vor dem Hintergrund frage ich mich, was Herr Kretschmann eigentlich noch verhandeln will, wenn ihm so klar gesagt wird, wir verhandeln nicht mehr. Und da gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung, dass wir jetzt nämlich tatsächlich endlich mal damit zum Bundesverfassungsgericht gehen, dass wir Klage einreichen, weil es nicht weiter akzeptiert werden kann, dass wir hier in Baden-Württemberg den Menschen zumuten, dass sie die Ärmel aufkrempeln, dass sie was arbeiten, dass sie sich anstrengen, dass wir hier unser Geld zusammenhalten, dass wir dafür dann eben auch ordentlich Einnahmen haben als Land Baden-Württemberg. In anderen Ländern, die Kitas kostenfrei sind, die hier von den Menschen bezahlt werden müssen und in Berlin nach wie vor 3 Opernhäuser von Baden-Württemberg finanziert werden. Das ist nicht weiter hinnehmbar. Das ist den Menschen in Baden-Württemberg nicht zumutbar. Und es ist auch nicht zumutbar, das abzuwälzen auf den Bund, wie jetzt Herr Kretschmann versucht hat, meine Damen und Herren. Das Ganze, was er da versucht, wegstreichen, Gesprächstherapie, ist ja so eine alte grüne Angelegenheit. Wir brauchen an der Spitze dieses Bundeslandes keinen Sozialarbeiter, sondern einen Ministerpräsidenten, der den anderen mal sagt, wo der Hammer hängt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was hat diese Landesregierung denn also seit dem Amtsantritt geleistet? Nun, sie streitet. Wir haben dabei immer nur S21, also Stuttgart 21, im Blick. Das ist aber bei weitem nicht alles. Diese Landesregierung streitet über viel mehr. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Am 1.11. hat Herr Herrmann erklärt, er wolle eine Pressekonferenz zu den Ausstiegskosten bei Stuttgart 21 machen. Hat Herr Schmiedl von der SPD am selben Tag erklärt, Herr Herrmann kann nicht für die Landesregierung sprechen. Für die Landesregierung spricht Herr Schmied und der sagt, das sind 2 Milliarden Euro. Am 11.12.2011, der Streit um G9, Modellversuch. Die SPD will 120 Schulen mit Modellversuch, die Grünen deutlich weniger, man einigt sich auf 44. Frau Sitzmann von den Grünen erklärt, es gibt 19. Herr Schmiedl erklärt daraufhin öffentlich in einem Brandbrief an Herrn Kretschmann und Frau Sitzmann, so geht das nicht, so stellt man die Koalition in Frage, kommt mit uns auf gar keinen Fall in Frage. Am 11.01.2012 ist der Abriss Südflügel ein Thema. Frau Sitzmann fordert die Verschiebung. Herr Schmiedl sagt, die Zeit der Moratorien ist vorbei. Am 12.01., also einen Tag später, geht es um die Beamten und die Frage der Einsparungen bei den Beamten. Da sagt dann die Frau Sitzmann, man müsste schmerzhafte Einschnitte machen, erklärt am selben Tag Herr Schmiedl, weder Einkommen noch Pensionen kämen für die SPD in Frage, angetastet zu werden. Am 24.01. Straßenneubau. Herr Kretschmann und Herr Herrmann, also immerhin der Ministerpräsident dabei, erklären, sie wollen keinen Straßenneubau. Herr Schmiedl antwortet, ich korrigiere den Eindruck, als wolle die Regierung keine neuen Straßen bauen. Am selben Tag. Am 27.01. Begrenzung zum Polizeieinsatz. Die Grünen erklären, es sei ausgemacht, es gäbe nur noch einen Polizeieinsatz. Bei Stuttgart 21 erklärt Herr Schmiedl, ich kenne keine solche Absprache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so könnte man die Liste weiterführen in einem Fort, eins nach dem anderen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine einzige Streiterei, ein einziges Gewürge, was diese Landesregierung abliefert. Wirtschaftspolitik findet nicht mehr statt. Unterstützung des Mittelstandes durch Innovationspolitik findet nicht mehr statt, weil durch die Zusammenlegung von Wirtschafts- und Finanzministerium überhaupt keine Zeit mehr da ist, sich um die Wirtschaft, um den Mittelstand zu kümmern. Das macht zwischenzeitlich drittrangige Referenten oder vielleicht noch gerade mal einen Referatsleiter und Minister kriegen, die nicht mehr zu sehen. Das halte ich für falsch, meine Damen und Herren. Innovation ist das, was uns hier in Baden-Württemberg vorangebracht hat. Also brauchen wir jemanden, der sich genau um dieses Thema kündigt. Und ich kündige an dieser Stelle an, dass wir als FDP Baden-Württemberg genau dazu eine Offensive machen werden, mit einer Bereisung des Landes Baden-Württemberg, wo wir alle Kreisverbände einladen, mit dabei zu sein und ein Unternehmen oder eine Institution in diesem Kreis dann eben auch zu besuchen und deutlich zu machen, dass wir der Meinung sind, dass Innovation Unterstützung auch durch vernünftige politische Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg braucht. Und wir werden darüber hinaus Bildungspolitik. Ich habe es gerade vorher skizziert, ein einziges Fiasko. Soziale Chancen werden kaputt gemacht und die Haushaltspolitik brauche ich auch nicht nochmal anzusprechen. Die grüne Leistungsbilanz seit der Landtagswahl. Man hat Stuttgart 21 verzögert und gestritten mit der SPD. Man hat Straßen nicht gebaut. Man hat Wohnungen der Landesbank an Augsburg verkauft. Man hat das Steuerabkommen mit der Schweiz verhindert. Und der Herr Untersteller von den Grünen hat zwischenzeitlich angekündigt, dass das Land Baden-Württemberg selbstverständlich seine Klimaschutzziele von vorher 30% Reduzierung auf 25% reduzieren wird. Also das ambitionierte Klimaschutzziel, das wir noch unter Schwarz-Gelb für Baden-Württemberg erarbeitet haben, wird durch eine grüne Landesregierung, das muss man sich mal vorstellen, reduziert, weil die sich das nicht mehr zutrauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür kommen Winfried Kretschmann und Winfried Hin und Hermann jetzt eben mit Dienstwagen zu ihren grünen Parteiveranstaltungen. Das ist das, was es dem Land gebracht hat. Fortschritt haben wir hier nicht erlebt. Im Gegenteil, wir müssen aufpassen, dass Baden-Württemberg nicht absackt und dass das nicht passiert. Dafür werden wir Liberale alles tun. Wir werden überall den Finger in die Wunde legen, aber wir werden nicht nur sagen, was diese Landesregierung falsch macht, sondern wir werden eigene Konzepte dagegen stellen und dafür kämpfen, dass dieses Land Baden-Württemberg eine gute Zukunft hat und dass Wohlstand in diesem Land auch auf Dauer erhalten erhalten bleiben wird. Und dafür braucht es eben auch Wachstum, nicht nur auf Bundesebene, sondern eben auch hier in Baden-Württemberg. Und dafür braucht es auch vernünftige Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg. Und die werden wir einfordern, weil wir der Meinung sind, dass wir die Grünen nicht einfach weiter so laufen lassen können. Gehen wir selbstbewusst in die Zukunft, meine Damen und Herren. Sorgen wir dafür, dass das, was wir erreicht haben, gesagt wird und das, was wir erreichen wollen, auch deutlich gemacht wird. Und ich bin überzeugt, mit einer klaren Linie werden wir die Menschen in diesem Land auch wieder für liberale Politik begeistern. Vielen Dank.